Ich hoffe, ihr könnt noch. Naja, danke für die ehrliche Antwort. Das weiß ich zu schätzen. Das Ding ist, ihr habt nicht so viel Wahl. Aber ich habe heute keine 3 Punkte. Das verspreche ich euch. Es sind nur 2. Aber Dinge, die uns begeistern, von denen wollen wir einfach erzählen. Und vielleicht haben das die Eltern der Belegomo Kids auch so ein bisschen mitgekriegt, wenn die Kinder nach Hause kamen. Zumindest ist es so bei meinen, dann ist so ein kleiner Wasserfall neben einem. Und dann wird erzählt und manchmal so völlig aus dem Zusammenhang gerissen, weil die einfach aus ihrem Herzen alles ausschütten, was da ist. Und man sitzt da und denkt, okay, ich habe vielleicht die Hälfte verstanden von dem, was ihr gerade erzählt habt, aber es muss gut gewesen sein. Und vielleicht kennst du das selbst von dir, wenn du einen richtig schönen Urlaub hattest, eine richtig erholsame Zeit, und dann wirst du gefragt, und wie war's? Und dann weißt du eigentlich gar nicht, wo du anfangen sollst. War es das tolle Wetter, war es das tolle Essen, war es die tolle Tour, die wir gemacht haben, oder. Und Männer sagen dann, ja, muss, ne? Oder, ja, gut, wenn sie euphorisch sind. Also zumindest die Lippe. Aber wahrscheinlich sind einige von euch hier, weil eure Kinder so viel davon erzählt haben. Und ihr wollt euch ein eigenes Bild davon machen. Was war es denn, was die Kinder so begeistert hat? Was hat sie denn so bewegt? Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Und zwar nicht nur jetzt hier am Sonntag, sondern grundsätzlich. Ich bin hier, weil mich etwas begeistert, wovon ich euch erzählen möchte. Und heute haben wir einen Text als Grundlage, der einer meiner Lieblingsverse in der gesamten Bibel ist. Weil in diesen Versen Paulus uns etwas vor Augen hält, was meine ganz tiefe Sehnsucht ist. Er richtet eine Bitte für die Menschen in Ephesus, und deswegen passt diese Passage so ein wenig in unsere Reihe, aber ich werde nicht so tief einsteigen, also die Gemeindeleute, die werden sich den Text nochmal anhören müssen, und wenn ihr den Text nochmal tiefer ergründen wollt, dann könnt ihr gerne nochmal wiederkommen. Wir befinden uns gerade in einer Reihe durch den Epheserbrief, und wir haben uns zuerst einmal angeschaut, wie Paulus Gott lobt und er den im Lobpreis uns vor Augen hält, was Gott alles gemacht hat. Und jetzt wechselt Paulus in eine Bitte. Und wir schauen uns den Text gemeinsam hier vorne an. Epheser 1, die Verse 17 und 18. Also ein Ausschnitt aus der Beschreibung, wofür Paulus bittet. Und er sagt, dann bitte ich den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht. Er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. So könnt ihr Gott erkennen. Er mache eure Herzen einsichtig, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Das ist so ein absoluter Albtraum, das zu übersetzen. Und wenn du Luther oder Elberfelder hast, dann stehen da ganz viele Substantive. Und Substantive, alle, die sich mit Sprache so ein bisschen auskennen, macht Sprache undynamisch. Und wir Deutschen sind ja gut, ung und kite an gewisse Sachen dran zu hängen. Und deswegen ist es manchmal so schwer zu begreifen. Ich versuche es in 2 Punkten deutlich zu machen, wofür Paulus hier betet. Er betet hier, dass die Menschen in Ephesus, in dieser Stadt, die voll ist mit Religionen, die Gott gerade erst kennengelernt haben, begeistert sind. Und Paulus findet diese Gemeinde richtig toll, aber er betet dafür, dass sie Gott neu, tiefer erkennen. Und zwar, weil sie sich für ihn und für sein Wirken öffnen. Das ist eigentlich zusammengefasst das, was Paulus gerade im ersten Vers, den wir gerade gelesen haben, betet. Paulus betet, dass der Geist Gottes, der in jedem Menschen einzieht, der sich für Gott öffnet. Denn Gott ist nicht irgendwo im Himmel, sondern das Evangelium macht deutlich, durch Jesus sucht Gott nicht nur die Nähe der Menschen, sondern er zieht bei ihnen ein, wenn sie mit ihm in Beziehung sind. Und deswegen bittet Paulus nicht, dass der Geist überhaupt erst kommt, sondern dass der Geist noch mehr Raum in den Herzen der Menschen einnimmt, damit sie Weisheit und Offenbarung empfangen. Weisheit, Offenbarung, Große Worte. Was Paulus hier meint, ist, dass die Menschen erkennen, worum es im Leben wirklich geht. Und er fasst es nochmal zusammen. So könnt ihr Gott erkennen. Der Geist, dieser Teil Gottes, der jetzt in dieser Zeit auch hier unter euch wirkt. Denn Gott ist nicht an einem Ort, wie ihn Jesus festgesetzt, sondern durch seinen Geist ist er ausgegossen über allem Fleisch auf der ganzen Erde. In Nordkorea, in Kenia, in Russland, in der Ukraine, im Gazastreifen, in Israel, in Frankreich, Spanien. Und auch hier im Extertal ist Gott gegenwärtig und er möchte in den Menschen Raum gewinnen, um Gott sichtbar zu werden. Und Paulus benutzt hier ein Wort, was ihr vielleicht anders versteht, Offenbarung. Da denken wir manchmal an ein Offenbarungseid, etwas, was peinlich ist. Offenbarung bedeutet etwas offensichtlich machen. Also ihr werdet heute eine Offenbarung empfangen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Die Lego-Stadt wird euch offenbart. Der Vorhang oder beziehungsweise die Holztür wird zurückgezogen. Ich hoffe, die klemmt nicht, dass wir die auch wirklich aufmachen können. Aber das ist eine Offenbarung, wenn der Vorhang weggezogen ist. Das Ding ist, einige der Leute hatten schon einen kleinen Blick da reinwerfen können. Und die Väter haben so den Abschluss. Also die haben einen Vorsprung an Offenbarung. Aber genau das meint Paulus. Er meint, dass wir Gott plötzlich tiefer, mehr sehen können, so wie er wirklich ist. Und genau das haben wir versucht, auch den Kindern in dieser Woche näher zu bringen. Wir wollten ihnen nicht nur Wissen über Gott näher bringen. Wir wollten, dass es zu einer Begegnung kommt. Denn dieses Wort für Erkennen, was Paulus hier verwendet, ist nicht ein, oh, ich habe es verstanden, ich weiß jetzt etwas. Das Wort Erkennen ist ein tiefes und ein intimes Wort für eine Begegnung zwischen Personen. Es geht Gott nicht nur darum, dass er irgendwie verstanden, begriffen, gesehen wird oder dass wir etwas über ihn wissen, sondern er will erfahren werden. Er möchte, dass wir ihm begegnen. Und so fingen wir mit den Kindern an, dass wir ihnen vor Augen malten, wie der Schöpfer des Universums, der die Sterne geschaffen hat, das ganze Weltall, die Milchstraße, die Natur, dann sich entschieden hat, uns Menschen zu machen. Und wir haben uns angesehen, wie Gott diese Entscheidung bewusst getroffen hat. Ups, ich bin weitergekommen. Lasst uns Menschen machen. Nachdem er all das geschaffen hat, nachdem die Natur eigentlich gut war, schön war, sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Gott in seiner Dreieinigkeit spricht quasi mit sich selbst und sagt, da fehlt noch was. Da fehlt ein Gegenüber, da fehlt ein Ebenbild. Mit Menschen möchte ich diese Welt gestalten, sie kultivieren, sie entwickeln. Mit ihnen möchte ich leben. Die sollen ein Gegenüber sein, die sollen so sein wie ich. Wir sollen in Beziehung leben. Und das war wichtig. Wir wollten den Kindern deutlich machen, Gott hat sich bewusst für dich entschieden. Wir sind wertvoll, nicht weil wir etwas leisten, sondern weil Gott uns gewollt hat. Das ist etwas, was wir ganz tief in die Kinder hineingehen wollten. Und zwar nicht nur gewollt. Manchmal will man ja etwas und dann gelingt es einem nicht so. Ne? Gut gemeint ist manchmal nicht so gut wie gut gemacht. Aber das Schöne ist, im Schöpfungsbericht und den Lernvers hatten wir, wir sind wertvoll, nicht nur, weil Gott uns gewollt hat, sondern weil er uns sehr gut gemacht hat. Denn sein Fazit am Ende der Schöpfung ist nicht, naja, muss, ne? Gut, ist okay. Nee, als er die Schöpfung ansieht und den Menschen, den er geschaffen hat, sagt, boah, das ist sehr gut. Es gibt sogar eine Stelle im Alten Testament, liebe ich, wo es heißt, wo der Prophet sagt, Gott jubelt, wenn er dich sieht. Gott jubelt, weil er sagt, boah, sehr gut. Und das ist etwas, was wir neu sehen müssen. Und deswegen haben wir den Kindern den Spiegel vor Augen gehalten. Denn das heißt erkennen. Wir gucken in den Spiegel, das Ebenbild Gottes. Und dann sehen wir ein Kind, auch wenn es größer ist, die Haare vielleicht weniger werden wie bei mir, der Bauch größer, immer noch Kind. Ein Kind, das Gott will. jetzt halte ich es mal etwas höher, damit die Kamera das auch sieht, ein Kind, das Gott will und liebt. Das ist das, was Gott möchte. Und das ist das, worum Paulus bittet. Er sagt, wir müssen da hineingucken. Denn wir erkennen dann plötzlich nicht nur etwas über Gott, sondern wir erkennen, wie er zu uns steht. Und das ist das Besondere an dem, was Gott über sich in der Bibel offenbart. Gott sagt uns nicht nur, was er gemacht hat, sondern warum er es gemacht hat. Weil er dich will und liebt. Das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, der sich uns zuwendet. Das ist das, wofür Paulus bittet. Aber was siehst du, wenn du in diesen Spiegel guckst? Vielleicht sagst du, ja, ich weiß das ja, dass Gott mich liebt. Aber ich weiß nicht, ob er mich wirklich will. Weil diese Botschaft vielleicht ganz oft gehört wurde. Vielleicht, weil du das erfahren hast, wie du auf dem Arbeitsplatz herausgemobbt wurdest, weil du nicht gewollt wurdest. Zu alt, zu schwach, etwas nicht mehr konntest. Wir glauben an einen Gott, der dich will, der dich liebt, der für dich ist. Und Paulus betet, dass wir diesen Gott erkennen. Aber das ist nur der erste, und ich, oh, ja, okay. Die Lichttechnik hatten schon gesagt, ich soll vorsichtig sein, denn manchmal blendet so ein Spiegelbild auch. Aber wir brauchen diesen Mut, dort hineinzuschauen, Gott neu und tiefer zu erkennen. Aber dafür müssen wir uns öffnen, für ihn, für das, was er sagt. Paulus betet dafür, dass der Geist kommt. Paulus betet dafür, aber der Geist kommt nur, wenn wir ihn reinlassen. Er kommt nicht, wenn wir uns für ihn verschließen. Das Angebot ist da, der Spiegel ist da. Und ich habe das mal einem Kind, in der offenen Jugendarbeit hatten wir das mal, da hatten wir das auch gemacht. Und ich hatte einen Jugendlichen, der aus ganz schweren Verhältnissen kam, der stand davor und der konnte nicht länger als 2-3 Sekunden in diesen Spiegel schauen. Es ging nicht. Also der drehte immer den Kopf, schloss die Augen oder fing irgendwas anderes an. Der sagt, das geht nicht. Ich kann das nicht. Und diese Botschaft hat er nicht verinnerlicht. Er konnte sich noch nicht dafür öffnen. Und das ist meine Sehnsucht, dass wir von diesem Geist Gottes gepackt und erfüllt werden, dass wir mal hinschauen und sehen, wie Gott zu uns steht. Vielleicht gegen all die Botschaften, die wir sonst gehört haben. Aber Paulus betet noch viel mehr, denn er sagt, wir sollen nämlich neu und tiefer sehen. Und er betet, er erleuchte die Augen des Herzens. Er erleuchte die Augen des Herzens, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, hier wieder dieses Wort, ne, dieses Erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und er verwendet hier ein Wort und sagt, die Augen des Herzens, also etwas, womit wir in unserem Innern sehen. Also es ist keine physiologische, also meine Frau ist Ärztin, ich habe gecheckt, unsere Herzen haben keine Augen. Es geht hier nicht um etwas, was wirklich in unserem Herzen, sondern Paulus spricht über das Herz als die Mitte unseres Menschen. Dort, wo Entscheidungen, wo unsere Gefühle, wo unsere Charaktereigenschaften, unsere Geschichte zusammenläuft. Und durch diese Art sehen wir die Welt. Und Jesus sagt, wenn eure Augen trübe sind, dann kommt kein Licht in euer Körper. Aber wenn das Herz trübe wird, durch Verwundungen, die wir erfahren haben, dann können wir vielleicht Gott nicht sehen. Aber Paulus betet, dass Gott dieses Heilungswunder der Augen des Herzens vollbringt. Dass die Augen im Herzen endlich aufgehen und sehen, wirklich sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und darum liebe ich diesen Vers oder diese Verse. Weil genau das ist mein Gebet. Und das war, als ich mich hier vorgestellt habe, habe ich den Ältesten gesagt, ich möchte alles, was die Schrift uns verheißt, in meinem Leben sehen und erkennen. Ich möchte nicht darüber hinaus, aber das möchte ich. Und es basiert auf diesem Vers. Das ist mein Gebet. Ich möchte sehen, was Gott alles für mich vorbereitet hat. Was Gott für uns vorbereitet. Und das ist auch meine Leidenschaft, nicht nur für mich. So egoistisch bin ich nicht. Ich bin manchmal egoistisch, wenn es um Steak und so weiter geht. Ja, oha, genau. Also eine Schnitzeltorte. Willi und ich hätten da Rivalitäten. Aber hier bin ich freigebig, weil da mehr als genug ist. Aber das ist das, was wir den Kindern näher bringen wollten. Wir wollten, dass sie sehen, dass sie erkennen, wie viel Hoffnung Gott für sie hat. Denn Gott hat sie nicht nur gut gemacht und euch nicht nur gut gemacht, nicht nur gewollt, sondern er hat eine Hoffnung für ihr Leben. Und das ist doch etwas, was wir in unserer Zeit so unfassbar dringend brauchen, oder? Hoffnung, dass die Welt trotz der Schwierigkeiten nicht am Ende ist. Trotz der unzähligen Probleme, bei denen wir keine Ansätze für die Lösung haben, eine Perspektive und eine Zukunft ist, die vielleicht auch über unser Leben hinausgeht. Vielleicht aber auch über diese Woche. Vielleicht ist deine Hoffnung so niedrig, weil du sagst, du, ich weiß nicht, wie ich diese Woche über oder diesen Monat überleben soll. Ich weiß nicht, wie es beruflich weitergeht. Ich weiß nicht. Und es ist wenig Hoffnung. Und Paulus sagt, ich bete dafür, dass eure Augen neu geöffnet werden für die Hoffnung, die Gott euch gibt. Und er spricht zu einer Gemeinde, die ganz viel Unsicherheit hatte, weil sie auch Verfolgung erlebte. Die wurden verfolgt von Menschen für ihren Glauben. Er selbst schreibt diese Zeilen aus dem Gefängnis, also hoffnungslose Situation. Aber Paulus hat nicht aufgegeben, weil er sagt, ich bete darum, dass Gott meine Herzensaugen heilt, damit ich sehe, worum es wirklich geht, was Perspektive und Hoffnung bringt in mein Leben hinein. Er will uns befreien, der Geist, von einer inneren Blindheit. Und die Hoffnung und die Fülle an Herrlichkeit, also die Fülle der Schönheit, die Fülle der Macht, die Fülle der Kraft, die Fülle der Größe Gottes zu uns gehört. Und das Erbe, hier wird ein Wort verwendet, erben können nur Leute, die in Beziehung sind. Gerade nach dem griechischen Recht konnten nur Söhne erben. Und darüber spricht die Bibel. Und das hatten wir mit den Kindern eben auch vertieft, den Vers habt ihr gehört. Also neu und tiefer sehen, aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das sind alle, die an ihn glauben. Also wir müssen neu sehen, dass wir nicht nur eingeladen werden zu einem Glauben, der Regeln befolgt. Christsein, da geht es nicht darum, nur Regeln zu befolgen. Es geht darum, jemand zu sein, nämlich Kind des lebendigen Gottes. Ein Kind, das geschaffen wurde wie ein Baumeister, wie Gott als Ebenbild, die Welt zu gestalten, aber sich irgendwann entschieden hat, ah, weißt du was, den Plan brauche ich nicht. Ich krieg das hin, ich bin mein Baumeister. Und wir haben einige Kids gesehen, die sich ein Set ausgeliehen haben und die waren total frustriert, weil sie entweder den Plan nicht verstanden haben oder Teile in den Sets nicht drin waren. Und ich saß manchmal dabei und dachte mir so, ach komm, baust du einfach auf dein Ding los. Also nach deinem Gusto. Und ich merkte schnell, nee, das ist zu komplex. Und wir reden hier über Lego. Hey, wie komplex ist das Leben? Aber wie oft leben wir so, dass wir sagen, ich krieg mein Leben auch so hin. Ich bin mein Baumeister. Ich baue nach meinen Sachen. Und da ist ein Gott, der sagt, hey, komm in meine Familie. Werd Teil meiner Familie und ich zeige dir, wie die Leben geht, wie Leben funktioniert. Gott gibt uns aber nicht nur einen Satz Regeln, sondern er erfüllt uns und nimmt uns hinein in seine Familie. Denn das ist die Verheißung. Dafür habe ich für die Kinder schon ein Bild vorbereitet und ich zeige es euch noch einmal. Denn wir sind manchmal wie diese Lego-Figur. Ich habe hier von meinen Jungs eine adrette junge Dame mitgebracht. Wir können aber auch die Haare einfach abmachen und dann ist es ein Mann. Also fühlt euch auch angesprochen, liebe Männer. Wir sind wie Menschen, die in ein Leben hineingestellt werden. Und wir füllen das Leben mit unterschiedlichen Dingen. Aber wir erleben irgendwann, dass das Leben nicht immer so einfach läuft, sondern da kommen Turbulenzen dazu. Bei den Jugendlichen sind es vielleicht Leute in der Schule, die euch nicht so wohlgesonnen sind, die euch mobben. Arbeitskollegen, Stress auf der Arbeit, wirtschaftliche Sachen. Vielleicht aber auch Krisen wie Krankheit und. Und das Leben schüttelt euch durch. Was denkt ihr, was passiert, wenn ich das weiter und weiter mache? Wie wird es der Figur gehen, wenn ich eine Stunde das mache? Die wird Kopfschmerzen kriegen, ja. Schrammen, der Arm fällt ab. Also der wird's nicht gut gehen. Und ich will das jetzt nicht vormachen. Ich krieg sonst Ärger mit meinen Jungs. Also sagen wir, hey, wir müssen das Leben doch irgendwie füllen. Dass wenn ich durchgeschüttelt werde, ich das doch irgendwie überlebe. Und, oh, das ist mein Brillenputztuch. Das brauche ich für einen klaren Blick. Das ist für die Predigt. Und wir nehmen Technologie, Ablenkung. Und ich habe hier Kopfhörer mit drin für... Und das kann unterschiedliche Sachen sein. Musik, Social Media, irgendwas, was uns ablenkt von dem Schütteln. Das Ding ist, wir packen einfach nur etwas dazu, aber das Schütteln hört auch nicht auf. Und Nachfolge bewahrt uns nicht vom Schütteln. Es bleibt dabei. Vielleicht sagst du, nee, Ablenkung ist nicht so mein Ding. Wenn ich Sicherheit habe, wenn ich Geld habe und das mit dazu packe, das hilft. Oh, hört ihr? Es dämpft ein wenig das Schütteln. Aber so viel Kohle habe ich nicht, um das Ding zu füllen. Vielleicht muss ich mit der Gemeindeleitung da noch einen neuen Tarif aushandeln, ich weiß nicht. Aber ey, wenn ich das fülle mit Geld, mache ich mir vielleicht Sorgen, dass jemand das Ding klaut. Und schon wieder werde ich durchgeschüttelt. Das befreit mich nicht. Andere sagen, hey, das ist doch klar, das hilft ja nicht. Du brauchst Glauben. Aber sie meinen Religion, etwas Festes, Regeln, Tradition, etwas, was nicht gefüllt ist. Und so ist unser Leben trotzdem hart. Ich habe das letzte Mal ein Metallkreuz reingemacht. Ich habe extra, und bei den Kindern ist es kaputt gegangen. Und es ist ein gutes Bild. Religion zerstört. Paulus sagt das selbst. Er sagt, der Buchstabe des Gesetzes tötet. Religion, also wenn wir versuchen, durch unser Verhalten Gott gefällig zu sein, tötet es uns. Religiöse Symbole, die ohne Gott auskommen, bringen kein Leben. Sie saugen uns im Endeffekt aus. Denn das ist genau das, worüber Johannes gesprochen hat. Die ihn aber aufnahmen. Wisst ihr, warum das aber da steht? Weil da Leute, religiöse Leute waren, die haben Jesus gesehen und haben gesagt, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ein Spinner. Das ist ein Gotteslästerer. Und das Leben schüttelt und schüttelt. Was also tun? Die Verheißung, die wir in Epheser lesen, ist, dass wir in ein Leben hineingestellt sind. Und Gott kommt und uns beschenkt mit Fülle an Herrlichkeit. Er verheißt uns, ich bin bei dir, alle Tage, bis an der Weltende. Jetzt brauche ich nochmal einen staatlich geprüften Halter. Ruben, kommst du mal? Danke. Und wir sind mittendrin. Wir sind nicht außen, sondern wir sind mittendrin. Und Gott beschenkt uns mit seiner Liebe, mit seiner Treue. Er sagt, hey, wenn du untreu bist, bin ich treu. Ich bin für dich da. Du bist mein Kind. Krankheit wird dich nicht zerstören. Du wirst leben. Auch wenn du stirbst. Ich werde für deine Kinder sorgen. Und er umgibt uns mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seinem Heil. Dankeschön. Und jetzt sagt er, oh, ich sehe aber nichts. Und zu allem Überfluss, und das meine ich sehr positiv, noch obendrauf sagt Gott, du, ich schenke dir meine Gegenwart und meinen Geist. Und unser Leben wird plötzlich gehalten. Es wird klarer, auch wenn da noch ein paar Luftbläschen sind. Aber wenn dann das Leben anfängt, uns zu schütteln, bin ich gehalten. Ich bin getragen von der Gegenwart Gottes. weil er da ist, weil er mich begleitet. Und auch wenn ich geschüttelt und gerüttelt und gehauen werde, er ist um mich. Und das ist die Verheißung, für die Paulus betet. Das ist die Fülle, das ist die Herrlichkeit. Das ist das, was Gott uns gibt. Aber es funktioniert nur, wenn ich offen bin. Wenn ich ihm erlaube, mich zu füllen. Wenn ich meine Herzensaugen heilen lasse. Wenn ich ihn einlade. Wenn ich ihn bitte, zu mir zu kommen. Und dazu seid auch ihr eingeladen, nicht nur die Kinder. Kinder des Höchsten zu werden, zu seiner Familie zu gehören. Und dafür braucht es deine Antwort, die ihn aber aufnahmen, die ihm aber Raum gaben, die ihm Platz gaben in ihrem Leben. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das geschieht nicht durch Geburt. Du kannst nicht als Christ geboren werden. Das geht nicht. Du musst auf dieses Angebot antworten. Und dazu lädt dich Jesus ein. Die anderen Sachen sind alle gut. Geld, es hilft. Geld ist neutral. Aber es wird dich nicht tragen. Dein Beruf wird dich nicht tragen. Aber Gott will das tun. Und er lädt dich ein und du kannst antworten. Du kannst antworten mit einem Gebet. Und wir werden jetzt miteinander singen. Und in der dritten Strophe des Liedes finde ich die Zeilen so schön. Mit meinem Herz vernehme ich diesen sanften Ruf. Von deiner Stimme, die das ganze All erschuf, bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen sehe, vertraue ich dir. Das kann deine Antwort sein. Vielleicht sagst du Gott, ich kenne dich noch nicht, aber ich vernehme da so ein Ziehen. Ich möchte nicht verschlossen sein. Ich möchte mein Leben für dich öffnen, dass du es füllst. Und wenn du Fragen dazu hast, wenn du gerne darüber noch reden möchtest, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Und ich lade dich ein, dass du dieses Lied vielleicht auch als deine Antwort an Gott singst. Amen.